Wir haben in unserem Vorgespräch kurz angeschnitten, dass wenn man über höheres Bewusstsein spricht, es einerseits hier eine sehr spirituelle Seite dazu gibt und andererseits auch die Seite, die einfach mit Erwachsenwerden zu tun hat. Wenn Sie vielleicht ganz kurz uns sagen, wie Sie diese Unterscheidung zwischen Aufwachen und Aufwachsen beschreiben würden.
Das kann man am besten so machen, dass man einfach sich vorstellt, wie man vom Kleinkind zum Schulalterkind zum Erwachsenmensch wird und dann durch Erfahrung weiter sich entwickelt in seiner Kapazität, die Welt von immer größerer Distanz und immer größerer Umarmung her zu verstehen, immer mehr zu sehen, immer schneller auf die beste Art, auf die weiseste Art reagieren zu können oder eben nicht zu handeln, weil man die Übersicht über das Ganze hat. Und etwas ganz anderes, die individuelle Spiritual.
Spirituelle?
Das Aufwachen, Erwachen, das damit zu tun hat, mit dem spirituellen Erkennen, dass man auf andere Art gewinnt als das gewöhnliche Aufwachsen.
Wenn wir von ja.
Nämlich oft durch Praktiken wie Meditation, manchmal in der Natur, weil man die Natur eines der größten Portale für transzendentale Erfahrungen ist, aber es hat weniger damit zu tun mit Großwerden und einfach als Mensch im Allgemeinen zu wachsen.
Sehen Sie diese zwei Weisen von höherem Bewusstsein oder zwei Arten, wie man über höheres Bewusstsein sprechen kann, nämlich das, was Sie jetzt als Aufwachsen bezeichnet haben und das, was diese spirituelle Erfahrung ist, unabhängig voneinander oder gibt es hier auch eine Beziehung zwischen diesen zwei?
Besonders an den Höhenstufen gibt es schon immer eine größere Beziehung, da wenn man eben aufgewachsen ist und man sich an den späteren Stufen des Selbstentwicklungsmodells befindet, dann beobachtet man sich ja selbst und man verwendet ja sehr viel Zeit mit Selbstanalyse, mit Zusehen, wie sein eigener Geist umgeht mit Sachen und merken, was da passiert, dann verfällt man unweigerlich hier und da into eine Situation, die mehr wie meditative Erfahrung ist, wo man beobachtet, dass die Gedanken eben so wie Wolken vorbeiziehen und gar nicht unbedingt fertig sein müssen oder dass man merkt, wie man sich an Emotionen anklammert oder eben nicht, dass man sie auch beobachten kann, wie sie erscheinen und dann wieder weggehen. Und das ist dann viel eher näher am spirituellen Erfahrung als an früheren Stufen, wo die zwei oft sehr separat sind. Ich kann einen Zustand haben, ich kann ein ungeheures Gefühl von Weltgemeinschaft empfinden und dann komme ich zurück in meinen Alltag und verhalte mich genauso, wie ich eben immer mich verhalte. Ich habe dann eine fantastische Geschichte zu erzählen von diesem Gefühl, aber mein Verhalten hat sich nicht verändert.
Wenn ich hier konkret nachfragen kann, auch Ihr Verständnis von Aufwachsen in diesem Zusammenhang, weil wir
Habe ich nicht verstanden. Ich rede nicht laut genug.
wenn wir nochmal uns auf den Begriff des Aufwachsens beziehen Und wir haben ja ein allgemeines Vorstellung von, was es bedeutet, erwachsen zu sein.
Genau.
Von autonom, von ich-bewusst, von rational. Wenn ich Sie richtig verstehe und Ihr Modell richtig verstehe, sagen Sie, aufwachsen hört hier nicht auf.
Ganz genau, das sagen ja die meisten neueren Entwicklungsmodelle. Da gibt es andere auch, die dieselben Erfahrungen und Beobachten gemacht haben mit Erwachsenen. Das war, was der schöne Schweizer Piaget postulierte, mehr als vor 50 Jahren. Das war schon eine große Entdeckung, dass nämlich Erwachsene nicht nur unfertige, dass Kinder nicht unfertige Erwachsene sind, sondern in ihrem eigenen Art eben aus dem Leben Sinn schöpfen und aus ihren Erfahrungen sich ein Weltbild machen und dass man das erforschen kann und beobachten kann, wie das stufenweise passiert, wie sie die Kinder auch immer mehr können und sehen und verstehen.
Er
hat sich einfach auf das konzentriert. Das war total neu zur Zeit. Und seither haben wir seit den 1960, 70 Jahren haben wir noch viel mehr erforscht und eben gefunden, dass Erwachsene nicht mit 20 wachsen, aufhören zu wachsen, aber weiter sich entwickeln können.
Wohin entwickeln wir uns denn weiter, wenn wir Erwachsene sind? Weil dem Alltagsverständnis nach, wenn wir aufgewachsen sind, sind wir aufgewachsen. Und wir sind Individuen geworden, wir sind ich selbstbewusst geworden, wir haben ein rationales Verhältnis zur Welt. Sie haben die Arbeit von Piaget insofern weitergeführt, dass Sie gesagt haben, da gibt es noch mehr. Und wenn Sie uns einfach ein bisschen sagen, was denn dieses Mehr ist, was über unser herkömmliches Verständnis von Erwachsensein noch hinausgeht.
Erstens einmal kann man entdecken, dass so wie wir die Welt ansehen und so wie wir uns selbst definieren, was wir als Ziele haben und was uns wichtig ist, eben durch unsere Sozialisierung in eine gewisse Kultur und Gesellschaft geformt wurde und nicht unbedingt so sein muss, dass das immer auf Annahmen basiert ist, die bis zur höchsten Stufe im Konventionalen eben nicht hinterfragt wird. Das wird man trinkt das wie Muttermilch, man kann da gar nicht anderes machen, als in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in sie hinein zivilisiert zu werden und Ideen, die von ihr getragen werden, anzunehmen. Und der erste Schritt darüber hinaus ist dann eben diese erste postkonventionelle Stufe, wo man anfängt, sich zu fragen, woher habe ich denn diese Ideen? Und weswegen haben andere Ideen und wie kommt das? Und man wird fasziniert an dieser Vielfältigkeit, die man da plötzlich entdeckt. Und man wird auch ein bisschen aus dem Gewicht geworfen.
Aus dem Gleichgewicht geworfen?
Wird unsicher, weil jetzt, was ich geglaubt habe, plötzlich suspekt wird.
Das ist ja die erste
Stufe. Muss ja nicht unbedingt so sein.
Ja. Das ist die erste Stufe, die Sie dann individualistisch nennen würden.
Oder auch pluralistisch, weil es ja zwei Formen davon gibt. Und individualistisch auf Englisch hat keinen negativen Nebengeschmack, aber in vielen Sprachen hat es einen fast das Bedeutung von egozentrisch. Und das ist hier nicht gemeint. Individualistisch ist es im Sinne von der Freude an der eigenen Sinngebung und der Erforschung meiner eigenen Sinngebung. Ich bin, vorher war mein Interesse nach außen, ich will die Welt besser machen. Jetzt will ich mich selber besser machen, jetzt schaue ich in mich hinein und sage, wie interessant, wie ich da mir Gedanken mache, wie ich so viel beobachte, wie ich mich manchmal verschieden verhalte in verschiedenen Situationen. All das kommt jetzt, wie sagt man, on board.
Das kommt noch, ist dazu noch, ja.
Das kommt dazu und das wird jetzt mehr wichtiger als vorher. Was sind die Schritte, was für Ziele habe ich, wie kann ich mich verwirklichen im Sinne einfach das tun, was mir wichtig scheint. Mhm. Jetzt will ich wissen, wer bin ich denn überhaupt?
Genau.
Deswegen bin ich so, wie ich bin.
Und
das ist schon eine psychologisch auch vertiefende Interesse an, weswegen wir so sind als Menschen, wie wir sind, als vorher.
Und darüber hinausgehend formulieren Sie dann eine Stufe, die Sie autonom oder Synthetiker nennen.
Genau, das wäre dann die Stufe, die der Individualist, Pluralist, leidet natürlich an dieser neu entdeckten Relativismus. Mhm. Dass man eben sich wirklich nicht drauf verlassen kann, was man lernte als bis jetzt. Dass man entweder, dass man sich sozusagen immer wieder in neuen Situationen findet und ein bisschen verloren ist im Sinne von Selbstverständnis oder nicht entscheiden kann, welche von den vielen Subpersonalities?
Unterpersönlichkeiten.
Sagt man das auch, okay.
Ja.
Unterpersönlichkeit, man nun wirklich ist.
Ja.
Welches zentrale Selbst?
Mhm.
An der nächsten Stufe, am Autonomen, findet man das wieder im Sinne von sich eingebettet zu fühlen in einem größeren Zusammenhang, nämlich in einem geschichtlichen und einem globalen Perspektive, die mir jetzt wieder einen Haltpunkt gibt, wer ich bin und wie ich mich verhalten kann, weil ich auch die Prinzipien, die grundlegenden Prinzipien, die besonders auch Kohlberg beschrieben hat, im Moral Development,
moralischen
Entwicklungs, die mir jetzt wirklich wichtige Weg werden.
Könnte man das auch so formulieren, dass diesen Sprung, den Sie gerade beschreiben, die Entdeckung des evolutionären Bewusstseins ist, indem ich entdecke, dass meine Persönlichkeit eben kulturell, geschichtlich und sogar kosmologisch-geschichtlich bedingt ist?
Das ist eine zusätzliche Entdeckung, die man auch hier zum ersten Mal wirklich völlig hat, dass man sich bewusst ist der eigenen und anderer Entwicklung und deswegen sich auch auf eine feinere Art anderen gegenüber verhalten kann. Man kann sich jetzt nämlich auf sie und ihre Stufe vielleicht einstellen.
Mhm.
Die vorherigen Stufen, inklusive der Individualist, Pluralist, tendieren zu fühlen und denken, dass wenn nur alle anderen so wären wie wir, dann wäre die Welt besser und in Ordnung. Und mit dieser neuen Stufe versteht man, dass das nicht unbedingt so ist, dass jede Stufe ihre Schattenseiten hat, auch die autonome. Und dass man, um eine gesunde Gesellschaft zu haben, eben Menschen braucht, sozusagen an allen Stufen. Und dass es gute Menschen gibt an allen Stufen. Es gibt solche, die problematisch sind für die Gesellschaft, auch an allen Stufen.
Das heißt, dass ich nicht nur die Stufe entdecke, an der ich gerade bin, sondern ich entdecke die ganze Entwicklungslinie, wo eben diese Stufe ein Teil davon ist. Aber ich sehe, dass es um die ganze Linie geht und nicht nur um eine Stufe gegen eine andere Stufe.
Genau, und wieder andere, die mehr kognitiv orientierten Wissenschaftler nennen dies, zum ersten Mal kann ich sehen, das ganze System. Ich kann mich sehen als ein Ganzes, Aber ich kann mich auch sehen als ein Teil von etwas Größerem. Somit habe ich die Übersicht, die ich vorher nicht hatte.
Ist das sozusagen auch die Möglichkeit, weil die Stufe davor, die Sie als die individualistisch-pluralistische beschrieben haben, entdeckt ja eben die Vielfalt des Individualismus und hat an der Schattenseite einfach auch den Relativismus, dass alles nur relativ ist. Jetzt entdecke ich aber in diesem Entwicklungszusammenhang auf einmal einen neuen Kontext, in dem sich das einbinden kann.
Sehr schön gesagt, genau. Ich sehe das größere System, the bigger picture, und das gehört eben in die Geschichte und auch das Globale, das Gefühl, mit viel weiter mit anderen verbunden zu sein, als nur mit den Menschen, die entweder gleich denken, die an der Stufe, die noch der höchsten Stufe, die Piaget beschrieben hat, oder der Relativismus, den Sie gerade benannt haben. Hier bin ich eingebettet in ein größeres System.
Würden Sie sagen, dass wir kulturell gesehen in den westlichen, westeuropäischen und Ländern USA auch kulturell auf diese Entwicklungsstufe sind, wo wir zum ersten Mal diese autonome oder synthetische Entwicklungsstufe auch als kulturelles Phänomen wahrnehmen können, das vorher uns kulturell nicht so zugänglich war?
Ich glaube, man kann das schon verstehen, aber man lebt es nicht unbedingt. Man kann darüber sprechen und man kann es wird jetzt auch gelehrt, diese Ideen als Wissensgut, dass man an früheren Stufen auch aufnehmen kann, ob wir als Gesellschaft im Westen dies schon leben, bin ich weniger sicher. Aber wir verstehen es mehr und eines der Grundideen von Entwicklungstheorie ist ja eben, dass wenn man gute Landkarten hat und wenn man etwas zuerst kognitiv oder mental versteht, hilft einem ja das auch im langsam Aufwachsen und neue Ideen integrieren.
Sie machen,
ich würde nicht sagen, dass wir schon so weit sind.
Verstehe. Sie machen hier auch eine sehr, sehr spannende Unterscheidung, indem Sie sagen, wir verstehen etwas, nämlich diesen Entwicklungszusammenhang, aber wir leben ihn noch nicht.
Das ist jedenfalls meine Beobachtung,
ja,
dass jetzt viel mehr Leute darüber reden können.
Ja.
Aber dass, wenn wir es uns mit Menschen unterhalten in Coaching-Gesprächen und wenn wir auch den Test ausführen, den wir doch haben, um zu sehen, wo das Center of Gravity,
der Schwerpunkt,
Gravitationscenter,
der Schwerpunkt, ganz einfach,
Schwerpunkt von jemandem ist,
yeah,
sehen wir das eben noch nicht. Wir sehen viel, was auf Englisch wir sagen, aboutism.
Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Wort dafür gibt, aber dass man eben darüber spricht und noch nicht von dem Platz spricht. Interpretiere ich Sie da richtig?
Genau. Und doch, das Schöne, das Hoffnungsvolle dran ist, dass eben das dann doch einen Zug ausübt auf die Person, die das versteht, sich, besonders wenn sie sich bemühen, eben näher so zu werden, wie sie es beschreiben können schon. Das näher zu leben, das hilft schon.
Das heißt, dass aus dem Verständnis heraus auch Entzug entsteht, seinen Schwerpunkt dorthin zu verlagern.
Genau. Und die Leute zu suchen, die man findet, die man entdeckt oder kennt, die schon eher etwas voran sind und sich die als Mentoren annimmt. Mhm. All das hat damit zu tun, dass man eine neue Praxis anfängt, eine neue Art Meditation, weil man entdeckt hat, dass da was drin sein könnte, das einem weiterhilft.
Können Sie sagen, dass, oder können Sie beobachten, dass jetzt über diese Phase, die anscheinend die aktuelle Phase ist, in der wir als Kultur leben, wo wir anfangen, es zu verstehen, dass es teilweise auch schon Beispiele dafür gibt, wo das Verstehen sich weiterentwickelt in ein Verlagern des Schwerpunktes in diese neue Perspektive?
Schon in ganz gewissen Zirkeln, oder, aber es kommt darauf an, worüber, welche Gruppen wir sprechen. Mhm. Es gibt schon Gruppen, wo das jetzt die gängige Art des Denkens ist. Mhm. Aber das ist noch nicht sehr weit verbreitet, da muss man wirklich suchen. Es gibt auch Geschäfte, wo das schon langsam als Modell, das Entwicklungsmäßige eingeführt wird und die ganze Firma so aufgebaut wird, dass sie eben das reflektiert, das Stufendenken, das Entwicklungsmodell, dass Leute die wichtigste, wie sagt man das, Capital R, das wichtigste Kapital der Firma im Prinzip sind. Und dass deswegen, wenn man den Leuten Möglichkeiten zum sowohl Aufwachsen wie Aufwachen gibt, dass das auch den Finanzen und dem ganzen Geschäft gut tut.
Da würde ich gerne eine Frage anschließen, die sehr auch aus dem Kontext von Enlighten Next kommt, also von der Arbeit, die wir als Enlighten Next machen. Weil, wenn wir jetzt Aufwachen und Aufwachsen miteinander versuchen zu betrachten, hat der Aufwachen, diese spirituelle Erfahrung, sehr mit dieser Einheitserfahrung zu tun, wo ich eben nicht das getrennte Ich bin, sondern eine direkte Erfahrung von Nicht-Getrenntheit habe. Auf der Ebene, auf der wir gerade sprechen, wo dieser Entwicklungsimpuls wahrnehmbar ist, dieser Entwicklungszusammenhang, würde zum Beispiel Andrew Cohen sagen, dass es hier auch ein Aufwachen gibt, wo ich nicht nur diesen Entwicklungsimpuls eben beobachte, sondern zu sehen, ich bin eigentlich nicht getrennt von diesem Entwicklungsimpuls. Das heißt, mein menschliches Bewusstsein ist eigentlich Teil dieses Entwicklungsimpulses vom Bewusstsein selber. Ist das etwas, wo Sie sagen können, das ist Teil dieser Bewegung, die sich hier gerade abzeichnet?
Ich würde sagen schon, aber ich würde es nicht so früh setzen. In meiner Erfahrung kommt das etwas später, dass wirklich das volle Verständnis für diese Einheit, auch kognitiv, auch geistiges Verständnis dafür, ist noch nicht unbedingt hier da. Es kann in einer besonderen Umgebung, wenn jemand vielleicht in einer Gemeinschaft lebt, wo die Meditation und diese Praktiken täglich da sind, kann ich es mir vorstellen. Ja. Aber wieder mit dem im Größeren gesehen ist das noch selten, dass man das völlig versteht und diesen Zusammenhang tiefer lebt hier. Man erlebt ihn ganz gewiss, wenn man meditiert, aber noch nicht unbedingt im Alltagsleben.
Aber es ist die radikale Ausnahme.
Nach meiner Ansicht, nach meiner Erfahrung.
Aber würden Sie so diesen Umschwung, den Sie vorher beschrieben haben, von diesen Entwicklungsimpuls Wahrnehmern zu seinen oder ihren Schwerpunkt dahin verlegen, auch in den Zusammenhang bringen, dass man eben seine eigene Identität hier erweitert und sieht, dass dieser Entwicklungsimpuls etwas ist, das mir nicht äußerlich ist?
Schon, mit dieser Stufe, mit der autonomen Stufe fängt das an, dass es mir nicht mehr äußerlich ist.
Okay.
Dass ich ein tieferes Verständnis und Toleranz für andere deswegen auch entwickle, ein viel tieferes Erfahrung von meiner Interdependenz, wie sagt man das?
Gegensätzlichen Abhängigkeit.
Muss ich mir schnell hinschreiben, gegensätzliche Abhängigkeit. Aber es ist auch dieses gegensätzliche Verantwortungsgefühl, das damit kommt.
Ja.
Es ist eben mehr die Pflicht, dass man auch verantwortlich ist für das Wohlbefinden von anderen, nicht nur für das eigene. Das kommt hier auch.
Aber um hier auch einen Schritt weiter zu gehen, das hat dann schon mit dieser Stufe zu tun, die Sie ja dann auch konstruktbewusst oder Synergist genannt haben.
Die haben wir einfach beobachtet, dass zu einer gewissen Zeit nach der autonomen Stufe Menschen ganz fast, wie sagt man das, preoccupied?
Damit beschäftigt sind.
Sehr beschäftigt sind, sodass sie wie mit der Individualistenstufe, wenn man anfängt zu fragen, wie habe ich überhaupt diese Ideen, woher habe ich diese Ideen, die ich habe. Hier fängt man noch tiefer an zu fragen, wieso denken Menschen so, wie wir denken, in allen Sprachen, nicht nur in meiner. Deswegen machen wir aus dem Leben diese Modelle und haben diese Erklärungen dafür und diese Geschichten, weswegen die Welt so ist, wie sie ist, inklusive Geschichten über verschiedene spirituelle Wege. All das sind ja auch Erklärungen, die wir haben, um uns zurechtzufinden. Und hier an dieser Stufe, die relativ selten ist, fängt man sich an, mit diesen Grundfragen zu beschäftigen. Deswegen ziehe ich immer das Helle vor über das Dunkle. Deswegen habe ich alle diese, wie sagt man, Preferences?
Vorlieben. Ja.
Und dann kann man zur Einsicht kommen, dass das eben alles künstliche Trennungen sind. Dass im Grunde genommen auch das Selbst, das man so schön über die Jahre hinaus gepflegt und entwickelt hat, eben doch auch eine Illusion ist.
Und da kommt
da keine Trennung gibt und dass ich mich ja verändere, mit jedem Atemzug bin ich wieder etwas Neues. Ja. Das kommt hier in Betracht und wird auch damit, man beschäftigt sich damit und kann sehr verzweifelt werden, weil es ja keine rationale Antworten auf solche Fragen gibt. Ja.
Und das geht natürlich dann auch schon in diese letzte Stufe, die Sie beschreiben, die Sie eben unitiv oder unitarier nennen, wo genau das, was Sie jetzt angefangen haben zu beschreiben, wahrscheinlich auch voll zur Geltung kommt.
Da kommt es voll zur Geltung und es ist dann auch das Verständnis jetzt da, dass das Selbst und das Ego, insbesondere die Fakultät, die eben die Geschichten erzählt, ein notwendiger Aspekt des Menschseins ist, aber dass man sich nicht davon, nicht
dominieren
lässt. Man kann es führen, man kann es begleiten, man kann es manchmal bewusst benutzen oder auch nicht. Man kann das Beobachtungs-, the witness self, kann da entscheiden und dabei sein, aber ist nicht mehr das Haupt, die einzige Art, die Welt zu sehen. Und dann ist das, würde ich sagen, das Aufwachsen und das Aufwachen kommen dann zusammen an diesem Punkt.
Frau Kuckreuter, ich glaube, das ist auch ein schöner Bogen, den Sie hier gespannt haben. Und wir sind jetzt auch schon über die erste halbe Stunde hinaus. Herzlichen Dank einmal dafür. Und ich möchte jetzt auch die Leitungen aufmachen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, um hier Fragen stellen zu können. Ich sage ganz kurz die Telefonnummer, mit der Sie sich einwählen können. Das sind Telefonnummern jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Deutschland ist das die Nummer 0234 543 9810. In Österreich ist es die Nummer 01 26 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Und dann der Zugangscode, der für alle gleich ist, ist 92 54 32. 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind so geschaltet, dass Sie mit Stern 6 Ihr Telefon freischalten können. Das heißt, wenn Sie sprechen wollen, mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon lautstellen, so dass wir Sie hören, und nach dem Gespräch auch mit Stern 6 wieder leise stellen, damit wir nicht zu viele freie Leitungen gleichzeitig offen haben. Wenn Sie am Computer sind und sich per E-Mail hier an diesem Gespräch beteiligen wollen, noch ganz kurz die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org, und ich frage mal die Technik, ob unsere Leitung offen ist. Die Technik sagt, die Leitung ist offen. Das heißt, wenn Sie sich hier ins Gespräch einbringen können mit Stern 6, freuen wir uns auf Ihre Fragen. Ich hoffe, dass das technisch funktioniert.
Hallo?
Ja, hallo.
Also was ich jetzt ganz spannend fand am Ende und soweit ich das mitgekriegt habe, haben Sie, Frau Kuckreuter, quasi theoretisch die verschiedenen Entwicklungsstufen oder Weiterentwicklungen der Menschheit erforscht und sind zu dieser letzten Stufe geworden, die ich selber, wo ich bei Enlighten Next engagiert bin, auf der Erfahrungsebene kennengelernt habe. Und das finde ich irgendwie spannend, wie das zusammengeht, dass es auf der einen Seite sich auf der Erfahrungsebene entwickelt hat und auf der anderen Seite jetzt auch ein theoretisches Konzept, um es mal so zu sagen, dazu gibt.
Das und was wäre so? Ihre Frage?
Das war jetzt keine richtige Frage, es war nur einfach
mehr eine Bemerkung.
Ja, genau, dass ich dachte, mir war das nicht klar, dass es sozusagen das so in dieser Form, so wie Sie es geschrieben haben, quasi genau meiner Erfahrung entspricht. Das hat mich einfach beeindruckt.
Das ist immer schön, wenn man sich ein bisschen, wie sagt man dem, wenn andere die Welt ähnlich beschreiben, wie man sie selber erfährt, dann ist man nicht so allein.
Ja, zum Beispiel. Oder man hat dann das Gefühl, irgendwie, oder es ist nochmal eine Bestätigung, dass die Richtung wirklich auch passt, wenn sie wenn es über die Erfahrungsebene hinaus auch quasi
dazu mehrmals beobachtet wird.
Ja.
Genau.
Ja.
Vielen schönen Dank.
Wenn wir noch einen weiteren Hörer hier in der Leitung haben, wären die Leitungen frei. Ansonsten,
hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich hätte noch eine Frage, Frau Kuckreuter, zu dem, was Sie gesagt haben, dass man etwas bereits intellektuell oder verstandesmäßig verstehen kann und das ein guter erster Schritt sein kann, um sich dann auch dorthin zu bewegen. Was mich interessieren würde, ist, denken Sie, dass das, wie soll ich sagen, automatisch dahin führt, also wenn ich mich intellektuell mit solchen Konzepten beschäftige, oder was ist der Weg, um mich dann auch mit meinem gesamten Sein dorthin zu bewegen?
Eben, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, und ich würde sagen, dass das Gespräch und der Kontakt mit anderen, die auch auf dem Weg sind und vielleicht schon erfahrungsmäßig etwas weiter, immer sehr reichvoll, wie sagt man dem, helpful,
hilfreich
sein kann, dass man sich mit einem Lehrer in ihr, mit die Andrew als Lehrer haben, da das sicher eine ungeheure Hilfe im Weiterkommen, weil dann auch die Kritik und das Gespräch kommt. Und ein guter Guru kann immer eben einem auf die Blindspots, blinden Flecken hinweisen, die man ja selber nicht sieht. Das ist auch so mit der autonomen Stufe. Sobald man merkt, dass man eben gegenseitig abhängig ist, auch im Sinne von Feedback, das man unbedingt braucht. Ich kann ja meine blinden Flecken nicht sehen. Da brauche ich die anderen, die auf eine hilfreiche Weise die Schuppen von den Augen nehmen können. Wie sagt man das?
Genau so.
Das ist ein Weg. Und meditieren für sich selber. Yoga kann sehr interessant sein für gewisse Menschen. Weil es eben doch wieder Yoga, physisches Yoga, das vielleicht beides beinhaltet, sowohl sich bewegen und sich auf ganz auf den Körper und die Gefühle und die Sensationen, wo sie auch erscheinen, eben darauf, I'm struggling with words, sie konzentrieren. Wenn ich einfach im Yoga zum Beispiel beobachte, wo ich mich verenge, wo ich vergesse zu atmen, all diese Sachen können, wenn man das bewusst übt, können einem weiterhelfen, in dieser Kapazität von einer höheren Stufe und von einer ausgeglichenen Beobachterstufe das alles zu beobachten.
Herzlichen Dank dafür.
Hilft das Ihnen eigentlich ein bisschen oder nicht?
Ja, das macht sehr viel Sinn. Ich habe gerade überlegt, der erste Teil Ihrer Antwort könnte man da ja eigentlich sagen, dass das eine Art Entwicklungshierarchie hilft, sich zu entwickeln. Also ich hatte, als Sie erzählt haben, gerade so das Gefühl, ein Pull von oben, dass dann die ganze Entwicklungsspirale mitziehen kann. Könnte man das so sagen?
Das könnte man schon so sagen. Das hat man auch in anderen Gebieten, in der moralischen Entwicklung ganz gewiss. Wenn man Schulen hat, wo man eben die so organisiert, dass Kinder, die etwas weiter, wieder mehr verantwortlich sind als andere, dass man einander hilft. Es braucht andere um einen herum, damit man sich ideal entwickeln kann. Wenn man eben allein ist das viel schwieriger, wenn die Gesellschaft im Ganzen das, was ihnen wichtig ist, überhaupt gar nicht wichtig findet, dann ist das viel schwieriger, sich zu entwickeln. Also wenn man eine Umgebung hat oder eine Gruppe hat oder Menschen hat, die eben im gleiche Interessen teilen und die eventuell sogar weiterentwickelt sind als man selber.
Mhm. Sie sprechen da eine wirklich sehr spannende Dimension an. Wenn ich Sie hier richtig verstehe, sagen Sie, dass eine der wichtigen Formen, diese neuen Stufen von Bewusstsein zu entwickeln, schlicht und einfach darin bestehen, sie mit anderen Menschen zu praktizieren. Und zwar mit anderen Menschen.
Und das wichtig ist, genau, mit anderen Menschen, damit man dann auch das Feedback wieder bekommt. Weil sonst relativ einfach ist, sich in Illusionen hineinzuträumen, weil man ein paar schöne Einheitserfahrungen gemacht hat, zu denken, man ist jetzt schon aufgewacht.
Ja.
Ja, das ist sehr leicht, sich da zu täuschen, weil das Ego natürlich alles, was es erlebt, immer dazu benutzt, um zu sagen, sieh mal, wie gut ich das kann und wie schön ich bin und wie viel ich wachse. Das ist ja das eine seiner Tricks.
Genau. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie sagen, dass es gut ist, hier mit Leuten in Kommunikation zu sein, die einerseits eben an dem auch Interesse haben, aber andererseits idealerweise vielleicht auch ein Stückchen weiter sind und hier Feedback geben können von einer Perspektive, die vielleicht einen Schritt voran ist.
Genau. Und nicht zu weit voran, kommt darauf an, wenn es ein spiritueller Lehrer ist, das etwas anderes. Aber einfach im Alltag mit Menschen zusammen zu sein, die ähnliche Fragen haben, die sich ähnlich selber erforschen und fragen, wieso mache ich das so und deswegen habe ich jetzt mich so verhalten mit dieser Person. Ich weiß doch, dass es noch andere Verhaltensmuster gibt, aber wenn jedes Mal, wenn dieser Mensch mir über die Quere kommt, dann reagiere ich so, wie ich eigentlich nicht möchte, dass man da eben eine Gruppe oder jemand hat, mit dem man solche Sachen besprechen kann.
Da bin ich
neugierig. Sich gegenseitig auch hilft.
Ja, da bin ich neugierig, ob Sie das auch so sehen würden, dass man das vielleicht sogar so radikalisieren kann, dass diese Bewusstseinsstufen, die Sie hier beschrieben haben, dass die eigentlich ein kulturelles, das heißt eigentlich ein gemeinschaftliches Phänomen sind. Das heißt, dass dieses Bewusstsein eigentlich gar nicht allein entwickelt wird, sondern aus dem Dialog heraus entsteht.
Da könnte man von tieferen philosophischen und linguistischen natürlich sowieso sagen, dass nichts einzeln entsteht, dass es immer schon vom Anfang an aus dem Gemeinschaft herauskommt. Kein Kind entwickelt sich allein.
Genau.
Bevor es Sprache hat, würde es sterben, wenn niemand ihm sich seiner annimmt. Und sobald es Sprache hat, ist Sprache ja immer ein geteiltes Phänomen und nicht ein unabhängiges. Sonst versteht man einander nicht.
Absolut.
Das könnte man schon sagen. Und die Erfahrung wieder in der Meditation, dass da oft etwas passieren kann, das nicht dem Einzelnen gehört, sondern aus dem Raum oder Space, der besteht zwischen den Menschen, dass da etwas noch Größeres entstehen kann, das wissen wir auch von Erfahrungen von Leuten, die das gemacht haben und die das praktizieren.
Und dass dann natürlich noch eine andere Dimension dazu kommt, wenn man nicht nur diese gemeinsame Erfahrung macht, sondern sich auch darüber austauscht. Das heißt, sie in Sprache ausdrückt und dadurch auch Bewusstsein eine aktive Form des Ausdrucks bekommt. Das ist etwas anderes, wenn ich eine Erfahrung habe, als wenn ich etwas in der Lage bin, sprachlich auszudrücken.
Und wieder, das ist natürlich eine der Prinzipien der aller Entwicklungstheorien, nämlich das, was ich benennen kann, wird zum Objekt. Und wenn es Objekt wird, dann kann ich anfangen, etwas damit zu tun. Vorher, wenn es unbewusst ist und unbenannt, dann ist es schwierig, das sich wirklich zu eigen zu machen. Mhm. Fast wie man es zuerst mal benennen lernen muss. Und das geschieht natürlich im Dialog sehr oft.
Sehr schön,
andere benennen es eben dann, sagen, diese Erfahrung habe ich auch gehabt. Jetzt habe ich wieder eine Landkarte, ein Modell, jetzt habe ich Worte dafür, die mir vorher, da war da vorher nur ein vages so Gefühl, dass es sowas gibt, aber ich konnte es nicht benennen. Jetzt kann ich es benennen, jetzt können wir zusammen damit umgehen.
Und dann kommt natürlich noch eine andere Dimension dazu, die eine der Vorsprecherinnen angesprochen hat, wie sie gesagt hat, dass sie so freut, dass sie hier auch einfach ein theoretisches Modell entwickeln, weil es ist eine Sache, eine Erfahrung von höherem Bewusstsein vielleicht zu entwickeln oder zu haben und etwas anderes, ein Verständnis davon zu entwickeln, das auch ganz rational und auch wissenschaftlich eine Fundiertheit hat. Das heißt, ein Verständnis, das mir sagt, was ich hier erfahre. Weil es gibt einen Unterschied zwischen der Erfahrung, die ich habe, und der Interpretation der Erfahrung. Würden Sie das auch so sehen?
Genau, und das ist ja etwas vom Schönen der heutigen Zeit, dass das die östlichen Ideen, die schon seit sehr, sehr lange darüber, diese Erfahrungen, die man immer schon hat, den Menschen öffnen können, jetzt auch mit Modellen beschrieben werden können von einer westlichen Perspektive.
Exakt. Ja,
das ist ja schon auch bei der Vedanta war, das ist das ja schön, wie die zwei Modelle dann irgendwie in der Mitte kommen sie zusammen. Das eine erklärt die Sachen vom Ursprung her und wie man das immer konkreter und konkreter und materialisierter wird und die westliche Psychologie nimmt die andere Position, sie erklärt es von unten an, wie es sich immer mehr und mehr differenziert, wie es wieder zu diesen Einsichten kommt, die früher nur von den östlichen Perspektiven her bekannt waren.
Ja. Ich möchte nochmal die Frage stellen an unsere Zuhörer, ob sich vielleicht noch jemand hier mit einer Frage melden möchte.
Also ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Können Sie mich hören?
Ja.
Wenn man dann an sich selber so eine Entwicklung merkt, oder ist es so, dass je mehr man sich entwickelt, man sozusagen auch alle Stufen insgesamt sehen kann und sozusagen mit allen Stufen gut auskommt oder einfach alle Stufen würdigen kann und nicht mehr arrogant irgendwie sagen muss, meine ist besser, sondern man beobachtet es mehr oder kann es mehr einordnen.
Dass diese Fähigkeit kommt besonders mit der autonomen Stufe. Vorher ist das noch schwieriger, weil man doch eben das Gefühl hat, dass die Art, wie ich das jetzt verstehe, die beste Art ist. Und später, ja, da kann man sehr große Toleranz haben. Nicht nur Toleranz, Sie sagten das so schön mit dem Wort würdigen. Man kann wirklich das Frühere würdigen, weil es ja immer noch ein Teil von uns selber auch ist. Es geht ja nicht weg. Und ich kann in Extremfällen auch die wieder gebrauchen, wenn ich wirklich bedroht werde. Ganz frühe, schwierige Lebensbedrohung kann ich noch immer wie ein ganz impulsiver Mensch wirklich mich verteidigen. Aber ich habe die Wahl, der große Unterschied ist immer, wie viel Wahl habe ich in meinem Verhalten und wie viel ist es automatisch, je früher die Stufe, desto automatischer die Verhaltensweisen. Und je später, je mehr Flexibilität, je mehr Wahl habe ich.
Das ist
schon schön, wenn man
das ist
eben Verständnis hat,
für
wie es auch war, als man noch weniger sah und weniger Verstand. Und vielleicht sogar auch noch mehr, was heißt biased?
Vorlieben.
Ich meine im Sinne von andere, zum Beispiel sagen alle, die...
Oder Vorlieben, Vorurteile oder...
Vorurteile, das ist das Wort, das ich gesucht habe.
Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die sehr große Vorurteile haben. Kann ich auch offen genug sein, das wieder zu verstehen? Nicht Ja zu sagen dazu, unbedingt, oder nicht zu handeln, aber es doch auf in einer tieferen Weise zu verstehen, weil es eben auch Teil von mir ist.
Kann ich denn da irgendetwas überspringen? Also ich kann das deswegen verstehen, weil ich selber auch Vorurteile hatte, als Beispiel.
Eben, man kann nicht überspringen. Was man kann, ist auch mit sich selber immer größere Toleranz, glaube ich, haben, im Sinne von, das ist menschlich. Der Unterschied ist, sind Sie sich ist bewusst, wenn Sie mit einer solchen Reaktion, wenn Sie eine solche Reaktion erleben oder eben nicht, ist es automatisch. Und sobald man sich bewusst ist, glaube ich, dann hat man eben die Möglichkeit, auch eine andere Wahl zu treffen. Oder wenn man schon gehandelt hat und sagt, oh, das tut mir jetzt leid, da habe ich mich wirklich auch innerlich, das habe ich da wirklich wieder etwas ausgelebt, das ich eigentlich nicht mehr möchte, dann kann man sich das nächste Mal vielleicht auf 3 zählen, bevor man wieder reagiert und sich somit trainieren, mehr tolerant zu werden.
Ich möchte
weniger in diese Trappen zu fallen mit dem wie heißt das Wort schon wieder? Ich muss
Falle.
Immer hinschreiben.
In die Falle zu tappen, oder?
Nein, das mit dem Vorurteil.
Das Vorurteil, ja.
Vorurteil, ja.
Ich würde Ihnen gerne, Frau Kuckreuter, hier noch eine E-Mail-Frage vorlesen, die mehr auch eine Aussage ist als eine Frage, aber ich finde sie einfach sehr schön, damit ich sie nicht vorenthalten möchte. Wo eine Agnes schreibt, herzlichen Dank, Frau Kuckreuter, für Ihre extrem klare Ausdruckskraft. Alles klingt so fantastisch, voll erlebt. Ich erlebe es selbst als absolut wirkend, jeweils am Ende meiner persönlichen, intellektuellen, psychologischen, pragmatischen und so weiter Anstrengungen im großen Aufwachen und Aufwachen, mich völlig der Lebenskraft des Selbst anzuvertrauen, dass es mich genauso hinbringt, wo ich dann sein muss. Leisten ja, lernen, beobachten, versuchen und so weiter, aber dann kann ich sozusagen mich auch voll entspannen, weil ich weiß, der nächste Schub kommt und er kommt immer mit freundlichen Grüßen.
Schön, das ist eben das ist die Bewegung von den, was wir persönlichen Stufen zu dieser unitiven Position, wirklich das größte Erlebnis daran ist die Erleichterung, das Loslassen können, auch von der Bestrebung loszulassen. Überhaupt, verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Das Loslassen vom Loslassen sogar.
Ja.
Was dann diese Erleichterung, wirklich diese, das auch wieder normal sein zu können, das muss gar nicht so eine schwere Anstrengung sein, das Ganze.
Richtig, ja. Eine Frage, die
schön.
Ja, eine Frage, die auch per E-Mail reingekommen ist, die sich auf einen Teil unseres vorgehenden Gesprächs bezieht, fragt, sehr geehrte Frau Kuckreuter, wie verändern sich unsere menschlichen Beziehungen auf den höheren Ebenen, die Sie beschreiben?
Von meiner Perspektive ist es interessant, je später die Stufe, desto mehr ist es Noblesse oblige, desto mehr muss ich nämlich einseitig das ausleben, was ich kann, weil ich dann auch verstehe, dass andere das noch nicht können. Und in Beziehungen, besonders in Paarbeziehungen, ist das dann eine große seelische Aufgabe. Kann ich das? Kann ich den anderen lieben und in seiner wertschätzen, würdigen, in seiner Essenz, obwohl sein Verhalten eben noch von einer frühen Stufe vielleicht ist und er mich nicht versteht.
Verstehen.
Aber ich verstehe ihn oder umgekehrt.
Ja.
Sie und ihn. Er kommt ja nicht darauf an, welche Richtung.
Würden sich solche Beziehungen stark verändern, wenn sich einfach mehrere in diesem höheren Bewusstsein treffen? Das heißt, wenn das nicht eine Einseitigkeit hat, sondern wenn das der Raum ist, in dem die Beziehung zum Ausdruck kommt.
Da würde ich würde schon annehmen, ja. Und deswegen suchen wir ja auch andere, die ähnlich die Welt verstehen. Weil man dann auch andere Beziehungen schaffen kann miteinander.
Mhm.
Ehrlichere, offenere, weniger defensive, und gleichzeitig auch dynamischere, als wo ich jedes Mal, jeden Tag wieder erkenne, dass du ein Wunder bist und nicht so die Vorurteile habe, du bist so, wie du bist, wie wir oft im Alltagsleben eben mit anderen umgehen. Wenn ich dazu kommen kann, dass ich das Wunder am anderen immer wieder neu entdecke, dann das macht schon einen ungeheuren Unterschied in der Art, wie ich mich mit anderen beschäftige und umgehe.
Und wenn ich so diese Vermutung anhängen darf, der Ort der Begegnung muss natürlich auch ein ganz anderer sein, wenn man erkennt, dass die persönlichen Realitäten, in denen man sich normalerweise trifft, also wo ich von meiner persönlichen Identifikation, mich mit jemandem, mit einer anderen persönlichen Identifikation treffe, wenn ich das transparent werden lassen kann und sehe, da ist noch ein viel größerer Kontext, nicht nur in dem wir gemeinsam sind, sondern dessen wir uns auch gemeinsam bewusst sind.
Dann können schon Erlebnisse entstehen, die anders gleichwertig nicht möglich sind, wenn man sich nur als Persönlichkeit begegnet. Genau.
Ja. Frau Kuckreuter, wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Ich möchte mich noch herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Mühe auf sich genommen haben, dass auch in Deutsch hier für uns zu machen. Ich möchte vielleicht eine Vorankündigung machen. Sie kommen im Oktober auch wieder nach Deutschland und machen hier ein weiteres Fortsetzungsseminar Ihrer Arbeit im Rahmen der Integralen Akademie in Deutschland. Das hatte ich in der Einleitung auch noch kurz ausgelassen. Sie sind ja auch Ehrenvorsitzende der Deutschen Integralen Akademie. Und die Details dafür finden Sie auch auf der Website der Integralen Akademie und wir freuen uns sehr, dass Sie auch immer wieder hier nach Deutschland kommen und diese Perspektive hier mit uns teilen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Und Ihnen vielen Dank, mir die Möglichkeit zu geben, eben erstens Deutsch zu üben, zweitens dieses Gedankengut auch weiter zu verbreiten, das scheint mir sehr wichtig.
Absolut, und genau was Sie auch angesprochen haben im Gespräch, was für eine wichtige Praxis ist, sich einfach in dem auch auszutauschen, dass das ja Teil dessen ist, wo wir unser Bewusstsein hier entwickeln können. Und insofern sehr, sehr vielen Dank, dass Sie uns dafür die Gelegenheit gegeben haben.
Okay.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Bye-bye.